Guten Abend, meine verehrten Damen und Herren. Im menschlichen Leben ist bekanntlich nichts so sicher wie dies. Einmal muss man gehen. Einmal gibt es einen Abschied ohne Wiederkehr. Wir alle verdrängen diese herbe Tatsache, und das muss wohl so sein, denn sonst wäre all unser Tun gelähmt. In der glanzvollen Epoche der mittelalterlichen Epik, des Nibelungenlieds und des Minnesangs war das Nachsinnen über den Tod weitgehend ausgespart. Nur im Memento Mori der Glyniazenser tauchte es auf. Doch meist waren die Dichter von der karolingischen bis zur taufischen Zeit dem irdischen Dasein, seinem Kampf und seinen Freuden zugewandt. Die Carmina Burana beweisen es, ebenso wie der erste deutsche Roman Rurtlieb und all die Ritterepen bis hin zu Meyer-Helmbrecht. Von Walter von der Vogelweide ganz zu schweigen. Es gab noch eine Nachklassik bis zum Ende des 14. Jahrhunderts. Aber fast mit einem Schlag änderte sich das optimistische Weltgefühl um 1400. Und das ganze auf Moll gestimmte 15. Jahrhundert ist dann wie ein Vorspiel auf die große Zeitenwende, die mit der lutherischen Reformation beginnt. Plötzlich ist überall der Totentanz die große Mode. Es treten die großen Bußprediger auf und die Geißlerbewegung breitet sich aus. Der erste Ausbruch der Pest wenige Jahrzehnte vor 1400 in Böhmen hat diese Stimmung des 15. Jahrhunderts mit vorbereitet. Seitdem ist das Weltgefühl vom Tod verunsichert und gebeugt. Es ist das Jahrhundert, in welchem der große Arzt Paracelsus im Tod den großen Gleichmacher erkennt, den demokratischen Verhöhner der Standesunterschiede. Paracelsus grübelt aus dieser Erkenntnis nach über die Geheimlehren und Geheimkünste der alten Adepten, der wunderlichen Weisheitslehrer aus längst verschollener Zeit, die das menschliche Leben über das gewöhnliche Maß hinaus zu verlängern versprachen. Das und der Traum von der ewigen Jugend wurden zu den hochgesteckten Zielen dieses faustischstrebenden Arztes. Adepta Philosophia nennt sich sein ganzes System des verzweifelten Aufbäumens gegen den Tod. Ein Nachklang dieses Aufbäumens findet sich noch bei dem jungen Luther, der sich entsetzt über die Grausamkeit und Hässlichkeit des Todes äußert. Doch dieses 15. Jahrhundert der Verinnerlichung des Todesgedankens beginnt in Deutschland, genauer gesagt in Böhmen, wie schon angedeutet, mit einem literarischen Paukenschlag. Pünktlich um 1400. Mit einem Prosawerk, das damals im deutschen Schrifttum seinesgleichen suchte. Es ist das Streitgespräch des Ackermanns aus Böhmen, ein Streitgespräch mit dem Tod, das an Heftigkeit und schrillen Tönen nichts zu wünschen übrig lässt, das aber auch der Kostbarkeit und dem Glück des Lebens ein Denkmal setzt. Der Verfasser dieses literarischen Denkmals erster Güte ist, wie erst seit kurzem endgültig festzustehen scheint, ein Kanzleischreiber vom kaiserlichen Hof in Prag, Johannes von Saatz. Vorher, noch vor einigen Jahren, herrschte die Gelehrtenmeinung vor, er heiße Johannes von Tepel. Bevor ich nun aber auf den Autor und die Sprache seiner Dichtung eingehen kann, muss ich den Blick um über 50 Jahre zurückwenden. Um über 50 Jahre an den Hof des glanzvollen Kaisers Karls IV. In Prag. Man kann den Ackermann nicht richtig würdigen und einordnen, wenn man nicht die Voraussetzungen kennt, die 50 Jahre vor seinem Erscheinen gelegt wurden. Damals wurde in Prag die deutsche Sprache in denjenigen modernen Zustand versetzt, dass daraus jenes sprachliche Kunstwerk entstehen konnte. Es war Prag allerdings nicht die einzige Kanzlei, die also zu Geburtshelfer der deutschen Sprache wurde. Auch die Kanzleien in Breslau und in Leipzig und in Dresden haben das ihrige dazugetan. Aber jene Bemühungen in Prag des Kaisers Karl sind mit dem Namen des Frühhumanisten Johannes von Neumarkt verbunden. Also auch ein Johannes. Dieser Mann war seit 1352 königlicher Pronotar und Hofkanzler unter dem besagten Kaiser und seit 1553 Bischof vom Leithomischl und später von Olmütz. Er hat Karl IV. auf dessen ersten Italienzug begleitet und dort auch den hochberühmten Petrarca, mit dem er persönlich korrespondierte, getroffen. In Beziehung stand er auch mit dem römischen Volkstribun Cola di Rienzo, der selber auch ein begnadeter Humanist war. Als Kanzler beherrschte er das elegante, souveräne Humanistenlatein. In seiner Summa Cancellariae Caroli Quarti, also das heißt ein Überblick über die Herrschaftszeit des Kaisers Karl, schuf er das Musterbuch für den neu geregelten Kanzleistil in Latein zunächst. Das Musterbuch enthielt aber auch deutsche Übersetzungen aus dem geläuterten Latein. Und es waren zum Teil Texte aus leicht verständlichen christlichen Erbauungsbüchern. Und in diesen Erbauungsbüchern der frühen humanistischen Zeit hat kein christlicher Schriftsteller mehr gewirkt als der Augustinus, der große Kirchenlehrer. Der Augustinus war auch ein Geburtshelfer des frühen Humanismus. Ebenso übrigens auch wie Hieronymus, der durch seine philologische Tätigkeit ja den schreibenden Humanisten sehr nahe stand. Aus Italien hatte Johannes von Neumarkt auch den pseudo-augustinischen Liber soliloquiorum animae adeum, also Selbstgespräche mit Gott, waren der Inhalt dieses Buches. Nun übersetzte er es Wort für Wort. Überhaupt, die These Wort für Wort kam damals auf, denn vorher war das Übersetzen immer ein Übersetzen dem Sinne nach und sehr ungenau und auch teilweise oberflächlich. Und seine Übersetzung dieses pseudo-augustinischen Buches bekam von ihm einen neuen Titel, übrigens einen wunderschönen Titel, das Buch der Liebkosung. Er achtete diesen Pseudo-Augustinus so hoch, dass er die Übersetzung seinem Kaiser widmete. Obwohl dieser hochgebildete Kaiser eine Übersetzung gar nicht nötig hatte. Er sagte aber im Vorwort, er habe sein Werk zum Trost derer abgefasst, die kein Latein können. Und das konnten nur eigentlich die Damen und Herren des Hofstaates sein. Der anmutige Frömmigkeitsstil dieses Werkes war auch später noch ein großes Vorbild für alle Humanisten. Es ging um die Hingabe an Gott und die Wiederherstellung der Würde des Menschen. Die beiden Themen hingen eng zusammen. Ähnlich wurde die Ehre des erlösten Menschen durch den Tod Christi gesehen. Dieser ganze Stoff ermöglichte einen hohen rhetorischen Stil und einen sehr gefühlhaften Monolog. Die Anaphern, der Parallelismus, die Vielgliedrigkeit der Sätze wurde aus dem Lateinischen trefflich nachgeahmt und gemeistert. Später folgte dann auch die Übersetzung eines lateinischen Hieronymus-Werkes, also eines Werkes über Hieronymus. Wieder war die Vorlage eine Sammelkomposition aus Italien. Hieronymus genoss bei den Humanisten immer noch höchste Anerkennung als geheiligter Philologe, Gelehrter und Übersetzer. Und schließlich übersetzte Johannes von Neumarkt noch den Stimulus Amoris, zu Deutsch der Stachel der Liebe, wieder ein Erbauungsbuch augustinisch-mystischer Richtung. Eine große Rolle spielten bei all diesen Übersetzungen die rhythmischen Satzschlüsse, zu denen ich genauer leider nicht eingehen kann. Es ist bei dem großen Redner Cicero war das etwas sehr Wichtiges, diese Klauseln der Sätze, aber das waren nun nicht genau ciceronische Klauseln, sondern wieder andere, zum Teil aus der Poesie entnommen. Ganz wichtig war es, die häufigen männlichen Endungen im Deutschen durch weibliche zu ersetzen. Und weibliche Endungen sind leicht erklärt, die enden mit einer unbetonten Silbe. Auch sie finden wir um 1400 beim Ackermann dann wieder. Überhaupt hätte ohne diese humanistische Pionierarbeit und Geschmeidigmachung der deutschen Sprache der Ackermann aus Böhmen nie zu dem einsamen Gipfelwerk der böhmischen Frührenaissance und zum Wunder spätmittelalterlicher Prosa werden können. Meine Damen und Herren, nun sind wir also wieder bei unserem Johannes von Saaz gelandet, der an kongenialer Begabung kaum hinter seinem großen Vorgänger Johannes zurücksteht. Im Unterschied zu jenem aber kein Geistlicher, sondern ein Laie war. Und dies ist in unserem Fall allerdings ein gewaltiger Unterschied, denn nur den verheirateten Laien konnten die Erfahrungen von Liebesglück und Liebesleid persönlich aufwühlen. Nur so konnte der Autor eines Streitgesprächs mit dem Tod existenziell glaubhaft durch Leiden und bekunden, was Tod und Verlust im menschlichen Leben für Wunden schlagen. Er verfasste sein Werk entweder schon im Spätsommer 1400 oder, was weniger wahrscheinlich ist, im Jahre 1401. Zu seinem Werk veranlasst und gedrängt hat ihn der Tod seiner Frau Margareta, die am 1. August 1400 im Kindbett starb, nachdem sie ihrem Mann schon einige Kinder geboren hatte. Wenn andere Ehemänner solche Schläge des Schicksals letztendlich ohnmächtig verkraften müssen, hat den Autor Johannes seine dichterische Begabung im Sinne eines bekannten Wortes von Goethe befähigt zu sagen, was er gelitten hat. Seine Dichtung hatte für den Verfasser also den Rang einer Trostschrift, die ihm über den unfassbaren frühen Tod seiner geliebten Frau hinweghelfen sollte. Aber so persönlich auch die Klage des Ackermanns getönt ist, sie hat auch gültige Aussagekraft für die leidende Menschheit insgemein. Der Autor ist auch kein Ackermann oder Landwirt, wie man meinen könnte, sondern einfach ein des Schreibens kundiger, gebildeter Mensch. In England kam die Sitte auf, den Menschen allgemein im universalen Sinn Ackermann oder Pflüger zu nennen. Denn man ging davon aus, dass wir alles Adams Söhne sind, die aus dem Paradies gewiesen sind, zu harter Feldarbeit. Darum sagt der Ackermann von sich: Ich bin genannt ein Ackermann von Vogelwart. Von Vogelwart ist mein Pflug. Der Sinn dieser künstlichen Rätselsprache ist: Mein Werkzeug ist die Vogelfeder. Denn Wart, ein altes Wort für Bekleidung, das sind die Federn eines Vogels. Aus den Federn machte man damals die Schreibgeräte. In solchem rätselhaften Stil pflegten zur nämlichen Zeit die Meistersinger und die Spruchdichter zu reden. Großes Aufsehen in Germanistenkreisen erregte nun im Jahr 1933, ausgerechnet 1933, der damals entdeckte lateinische Begleitbrief, in welchem Johannes von Saatz das neue Werk seinem Jugendfreund Petrus Rothirsch nach Prag schickte. Den hat man vorher nicht gekannt. In diesem Brief ist keineswegs von Trauer und Verzweiflung des Witwers die Rede, sondern nur von rein formalen Kategorien der Dichtung, wie Stilmittel, Rhetorik und Struktur des Aufbaus. Es ist so, wenn man nur diesen Brief nimmt, als sähe der Briefschreiber in seinem Werk lediglich eine deutsche Stilübung. Mit einem großen Aufwand an Bescheidenheitsformeln spricht er eingangs von einem ungefügen und drohen, aus deutscher Redeweise zusammengereihten Gebilde, lateinisch in comptum et agreste ex teutunico linguagio concertum aggregamen. Das dient ihm natürlich auch als Captatio Benevolentiae, das heißt, als ein Versuch, das Wohlwollen seiner Leser zu erhaschen, indem er ihnen zeigt, wie schwer er es mit dieser deutschen Sprache hatte. Ja, es handelt sich um eine Ehrenlese, wie er auch schreibt, eine Ehrenlese ex agro rhetoricalis jucunditatis, eine Ehrenlese vom Acker des rhetorischen Vergnügens. Dann zählt er all die Stilmittel auf, Homonymie und Synonymie. Also Homonymie, das würde bedeuten, bestimmte Schlüsselwörter kommen immer wieder gemessenen Abstand vor, oder Synonymie, andere Wörter, die aber gleichbedeutend sind mit den schon genannten, zur Abwechslung, Rhythmus, Scherz und Ernst, Metaphorik, Ironie, Wort- und Satzfiguren, Tropen und alle sonstigen Zutaten aus der Rhetorik. Soweit sie in dieser sperrigen Mundart, so nennt er ja das Deutsch seiner Zeit, überhaupt möglich seien. Sperrige Mundart in hoc idiomate indeklinabili, also in diesem undeklinierbaren Deutsch. Letztere Bemerkung war freilich auch höchst notwendig, denn in der Überwindung dieser sperrigen Mundart liegt ja gewiss mit die Größe dieser frühhumanistischen Dichtung. Es war neu und unerhört, was da dem Widerstand der Volkssprache abgerungen wurde. Für uns aber erhebt sich nun die Frage, ist durch diese starke Betonung des rein Formalen nicht der poetische Wert dieses Literaturerzeugnisses gewaltig gemindert? Nach heutigem Verständnis schöpft doch der Dichter aus seinem eigenen Herzen, aus dem Unsagbaren seines Seelengrundes, aus seiner Vision und Intuition. Aber, meine Damen und Herren, wir brauchen über dieses Dilemma weder theoretisieren noch uns den Kopf zu zerbrechen. Wie blutig ernst es dem heimgesuchten Dichter mit seiner Wut und Verzweiflung ist, wird niemand in Zweifel ziehen, sobald er des Ackermanns Dialog mit dem Tod zu lesen oder sich anzuhören beginnt. Ich beginne also gleich mit dem ersten Kapitel. Und zwar möchte ich mal gleich jetzt am Anfang das Originaldeutsch des Ackermann verwenden und dann, weil sie doch die Einzelheiten vielleicht nicht ganz erfassen konnten, dann eine neuhochdeutsche Übersetzung dazu. Grimmiger Vertilger aller Leut, schädlicher Durchächter aller Welt, freisamer Mörder aller Menschen, Herr Tod, euch sei verflucht. Gott, euer Türmer, hasse euch. Unselten Mehrung wohne euch bei. Unglück hause gewaltiglich zu euch. Zumale geschandt seid immer. Angst, Not und Jammer verlassen euch nicht, wo ihr wandert. Leid, Betrübnis und Kummer lenden zu euch allenthalben. Leidige Anfechtung, schändliche Zuversicht und schmächliche Versehrung bezwingen euch gröblich an aller Stadt. Himmel, Erde, Sonne, Mone, Gestirne, Meere, Waag, Berg, Gefilde, Tal, Auen, der helle Abgrund. Auch alles, das Leben und Wesen hat, sei euch unhold, ungünstig und fluchen euch Ewiglichen. In Bosheit versinket, in jammerigem Elende verschwindet und in der unwiederbringenden, schwersten Achte Gottes aller Leut und jeglicher Schöpfung alle zukünftige Zeit beleibet. Unverschämter Bösewicht, euer böse Gedächtnis lebe und taure hin ohne Ende. Graue und Forchte scheiden von euch nicht. Ihr wohnet, wo ihr wohnet. Von mir und aller Männiglich sei über euch ernstlich Zeter geschrien, mit gewundenen Händen. Die haben ja gemerkt, das meiste versteht man, aber einiges vielleicht nur so halbwegs. Nun also im heutigen Hochdeutsch: grimmiger Tilger aller Leute, schändlicher Ächter aller Wesen, schrecklicher Mörder aller Menschen, ihr Tod, euch sei geflucht. Gott, euer Schöpfer, hasse euch. Wachsendes Unheil hause bei euch. Missgeschick suche gewaltig euch heim. Gänzlich geschändet seid immer. Angst, Not und Jammer verlasse euch nicht, wo ihr wandert. Leid, Betrübnis und Kummer geleite euch allenthalben. Leidige Gegnerschaft, schandbare Missachtung und schmachvolle Abwendung, sie bedränge euch gründlich an jeder Stadt. Himmel, Erde, Sonne, Mond, Gestirne, Meer, Gewässer, Berg, Gefilde, Tal, Aue, der Hölle Abgrund, alles, was Leben und Wesen hat, sei euch unhold, abgünstig und fluche euch ewiglich. In Bosheit versinket, in jämmerlichem Elende verschwindet und in der unaufhebbaren Acht Gottes sämtlicher Menschen und aller Geschöpfe bleibet alle künftige Zeit. Schamloser Bösewicht, euer böses Gedächtnis lebe und dauere fort ohne Ende. Grauen und Furcht scheide nicht von euch, wo ihr wandert und wohnet. Von mir und aller Menschheit sei über euch wahrhaft Zeter geschrien mit gerungenen Händen. Das ist eigentlich nicht der Beginn eines Streitgesprächs, einer sachlichen oder ernsthaften Kontroverse. Das ist eher eine jähe Anklage gegen einen eben ertappten Mörder im Ton mittelalterlicher Femegerichte. Es ist die jäh ausbrechende Weheklage einer geschändeten Kreatur. Maßloser Schmerz äußert sich da. Aber nur der Philologe merkt, wie da jeder Satz eine gedrängte Demonstration von lateinischen Kunstformen ist. Laut- und Wortresponsionen, die fast durchgehende zwei- oder dreigliedrige Variation des Ausdrucks, sentenziöse Wendungen, deutsch-idiomatisches, gleichnishaftes Reden, Antithesen, ausdrucksvolle Rhythmisierung und Steigerung. Aber da nun sein Gesprächskontrahent, also der Tod, von den jähzornigen Verwünschungen des Witwers unbeeindruckt bleibt und mit triumphierendem Hohn auf das Naturgesetz von Werten und Vergehen hinweist, entfernt sich der Ankläger im Laufe der Kapitel von seinem blinden Jähzorn. Nur gelegentlich kommt es noch zu cholerischen Ausbrüchen. Im Übrigen verinnerlicht er nun sein verlorenes Glück und ruft es mit beredsamen Worten und sehr bildhaft in die Erinnerung. Auch hier beherrscht er alle Mittel der Rhetorik. Beachten Sie hier vor allem die Mittel seiner Veranschaulichung des Ausdrucks. Ich bin genannt ein Ackermann. Von Vogelkleid ist mein Pflug. Ich wohne im Böhmer Lande. Gehässig, widerwärtig und widerstrebend will ich euch immer sein. Denn ihr habt mir den 12. Buchstaben meiner Freuden, hart, der 12. Buchstabe ist ein M, aus dem Alphabet gar schrecklich ausgerissen. Ihr habt meiner Wonnen lichte Sommerblume, mir aus meines Herzens Anger jammervoll ausgejätet. Ihr habt mir meines Glückes Halt, meine auserwählte Turteltaube, arglistig entwendet. Ihr habt unwiederbringlichen Raub an mir getan. Erwäget selber, ob ich mit Fug euch drum zürne, wüte und klage. Durch euch bin ich des freudereichen Daseins beraubt, täglicher guter Lebenstage entwehrt und allen wonnebringenden Gewinnes entäußert. Frisch und froh war ich vormals in jeder Stunde, kurz und lustsam war mir Tag und Nacht. In gleicher Weise freudenreich, wonnenreich für uns beide. Ein jegliches Jahr war mir ein gnadenreiches Jahr. Nun wird zu mir gesprochen, Schabab, also heute würde man sagen, hau ab. Bei trüben Gedanken auf dürrem Aste, finster und verdorrend, bleib und jammere ich ohn Unterlass. Also treibt mich der Wind, ich schwimme dahin durch des wilden Meeres Flut. Die Wogen haben Oberhand gewonnen, mein Anker haftet nirgends. Darum will ich ohn Ende schreien. Ihr Tod, euch sei geflucht. Wie gesagt, der Tod kennt und nennt die Vernunftsgründe, die für die Notwendigkeit des Sterbens auf Erden sprechen. Sein Triumph ist die Unanfechtbarkeit eines Naturgesetzes. Aber was vermag so viel Vernunft gegen die Gefühle eines trauernden Witwers? Im 8. Kapitel fasst der Tod seine Argumentation nochmal zusammen und gibt noch eins drauf. Bedenk dich, du armer Tor, prüf und durchgrab mit geistigem Grabstichel deine Vernunft, so findest du. Hätten wir jeweils seit des ersten aus Lehm geschaffenen Menschen Zeit, Leute auf Erden, Tiere, Gewürm in Wüstenei und wilden Heiden, schuppentragende und schlüpfrige Fische in den Wogen nicht ausgerottet, was ihren Zuwachs und ihre Vermehrung betrifft, vor kleinen Mücken könnte nun niemand sich retten. Vor Wölfen wagte sich niemand raus. Es würde fressen ein Mensch nun den anderen, ein Tier das andere, ein jedes lebendige Geschöpf nun das andere. Denn Nahrung würde ihnen fehlen, die Erde wäre für sie zu klein. Nur ein Narr kann beweinen die Sterblichen. Lass ab, die Lebendigen zu den Lebendigen. Die Toten zu den Toten, wie bisher es gewesen. Bedenk dich besser, Tor, weshalb du klagst und weshalb du klagen solltest. Aber solche Mahnungen zur Vernunft fruchten bei dem schmerzerfüllten Mann gar nichts. Übermächtig vergegenwärtigt sich ihm die geliebte Frau. Trotzdem hat sich was geändert. Mild und gedämpft ist jetzt die Sprache des Herzens. Im Kapitel 9 inzwischen. Enteignet habt ihr mich aller Wonne, beraubt lieber Lebetage, entwöhnt ehrender Stellung. In ehrender Stellung lebte ich. Da die Gute, die Reine, dort die Kinder am Gängelband führte, in reichem Neste geboren. Tot ist die Henne, die da aufzog, solche Hühnchen. O Gott, du gewaltiger Herrscher, wie lieblich schien sie mir, wenn sie so vornehm gegangen kam und alle Würde zu wahren pflegte. Und die Männer wie die Frauen, die sie gerne sahen, sprachen: Dank, Lob und Ehre habe die Schwester. Ihr und ihren Nesthäkchen gönne Gott alles Gute. Könnte ich dafür Gott gebührlich danken, wahrlich, ich hätte Anlass. Welchen armen Mann hätte er ebenso reichlich begabt? Man sage, was man wolle. Wenn Gott mit einem reinen, züchtigen und edlen Weibe begabt, der ist dann vollkommen begabt. Und die Gabe nennt sich Gabe vor allen irdischen, nur äußeren Gaben. Zorn und Empörung treten in dieser eben vorgelesenen Rede des trauernden Ackermanns bereits deutlich zurück hinter den sanften Ton der Dankbarkeit. Dankbarkeit gegen Gott, weil eine so edle und würdige Frau sein Eigen war. Und einige Kapitel weiter wird genau aufgezählt, worin die Würde der verstorbenen Margarete bestand, weil das Wort Würde auch ein wichtiges Schlüsselwort ist. Ehre, Zucht, Keuschheit, milde, treue Maße, das alte klassische Wort der Ritterepik, Maße, Sorge und Verständigkeit, Scham trug immer der Ehre Spiegel vor ihren Augen. Gott war ihr Gönner und Schildträger. Welch schönes Bild aus dem Mittelalter. Beide Textstellen bringen im Übrigen Anklänge an das Buch der Liebkosung jenes 50 Jahre jüngeren Johannes, des Prager Kanzlers Johannes von Neumarkt, der von diesem mitbegründete Frühhumanismus in Böhmen hat von Anfang an den Menschen als Krone der Schöpfung, der mit besonderer Würde und Ehre ausgezeichnet ist, herausgestellt. In Johannes von Neumarkts sprachschöpferischen Erstübersetzungen augustinischer oder auch pseudo-augustinischer Bücher ist immer wieder von der Würdigkeit und Ehr des von Christus erlösten Menschen die Rede. Tatsächlich hat der Kirchenlehrer Augustinus den christlichen Humanismus in Europa nachhaltig mitgeprägt. In der römischen Messe, meine Damen und Herren, ist jahrelang, vielleicht sogar über 1000 Jahre, folgender Text gelesen worden. Gott, du hast die Würde des Menschen wunderbar erschaffen und noch wunderbarer erneuert. Lass uns durch das Geheimnis dieses Wassers und Weines teilnehmen an der Gottheit dessen, der sich herabgelassen hat, unsere Menschennatur anzunehmen. Jesus Christus, dein Sohn, unser Herr. Übrigens, erst seit dem letzten Konzil fehlt dieses Gebet im täglichen Messritus. Johannes von Neumarkt aber hatte geschrieben: Der Mensch als das vernünftige Wesen ist nach dem Bild Gottes und als Herr der Schöpfung dank der Fleischwerdung Gottes bestimmt, sogar über die Engel erhöht zu werden. Das Bild des Menschen zu veredeln, war ein hohes Anliegen des aus Italien nach Deutschland einströmenden Humanismus. Für das Streitgespräch des Ackermanns mit dem Tod darf sogar gelten: Die Grundmaxime in der prozessualen Philosophie des Anklägers ist seine hohe Auffassung vom Menschsein. Allerdings muss man hier eine wichtige Einschränkung machen. Der Ackermann und sein dichterischer Schöpfer sind nicht ganz miteinander identisch. Letzten Endes hat der Autor ja auch die Reden des Todes entworfen und gestaltet. Und auch diese enthalten ja wahrhaft ernstzunehmende philosophische Gründe, nämlich die Erkenntnis von der Endlichkeit alles Lebens und fast noch wichtiger die Erkenntnis, dass dies letztlich auch gut für den Menschen ist. Für den sprachlichen Stil des Kunstwerks führt das allerdings zur Konsequenz, dass sein Autor sowohl über die Kunst der hohen, sublimen Rede verfügen musste, als auch über die Stilmittel des Realismus, wenn man an die Reden des Todes denkt, welche die Tatsachen des Lebens auch drastisch, ja sogar schockierend vor Augen führten. Ich habe heute schon einmal in einem Vorgespräch erwähnt, dass der Ackermann aus Böhmen mir seit meiner Studentenzeit in München am Herzen liegt. Und seitdem hat mich die Rücksichtslosigkeit, mit der der Tod, manchmal auch der Ackermann selbst, die Hässlichkeit gewisser Phänomene prägnant zur Sprache bringt, sehr beeindruckt. Ein Beispiel. Im 17. Kapitel wird das Ereignis des Todes, und zwar eines Massentodes, so grässlich und erschreckend ins Bild gesetzt, wie es dem hohen Mittelalter kaum möglich gewesen wäre. Es ist der Ackermann selbst, der jüngst aus nächster Nähe eine blutige Schlacht erlebt haben will, von der man nicht recht weiß, ob sie nur dichterische Fiktion ist oder ob sie wirklich stattgefunden hat. Zwei Heerhaufen von jeweils etwa 3000 Mann, so heißt es da, seien auf einer grünen Heide gegeneinander losgestürmt. Das Gemetzel sei so schlimm gewesen, dass man bis über die Knöchel mit Blut bespritzt war und dass die zu Tode gestochenen wie teige Bieren auf der Wallstatt umherlagen. Das Wort Teig, heute kennt es jeder, damals ist es ein Adjektiv und bedeutet weich, mürbe, angefault, zerdätscht und so weiter. Also mit zerquetschten Birnen werden die Gefallenen verglichen. Einen solchen Realismus kennt etwa das Nibelungenlied, das auch von vielfachem Sterben berichtet nicht. Mit seiner ganz unheroischen Beschreibung brandmarkt hier der Ackermann Tod und Sterben schlechthin. Ein Bewusstseinswandel bis zum ungeschönten Realismus ist eingetreten. Und dieser gesellt sich nun zur lichtvollen, den Menschen verklärenden Tendenz des Frühhumanismus. Nun eine Frage, die auch beantwortet werden muss. Gab es für Johannes von Saatz nicht auch literarische Vorbildung für seinen antithetisch gebauten Dialog? Und gab es überhaupt ein Vorbild für das Sujet des menschlichen Aufbegehrens gegen den Tod? haben tschechische Forscher in Prag einen Sammelband aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts entdeckt, der eine Reihe von Handschriften zum Thema Tod enthält und nach einer Notiz einmal von einem Johannes von Teple benutzt worden ist. Also die Verschiedenheit des Namens kommt immer daher, dass dieser Mann in Saatz gewohnt hat, aber wohl in Teple geboren ist oder auch umgekehrt. Traktate von Seneca, Richard von St. Victor, Bonaventura und Augustin stehen darin. Bernhards Schrift De Contemptu Mundi, also von der Verachtung der Welt, die der Dichter offensichtlich für sein 24. Kapitel verwendet hat. Und vor allem ein Traktatus, De Crudelitate Mortis, also ein Traktat über die Grausamkeit des Todes. Dieser aus 26 Reimstrophen bestehend, kann als eigentliche Anregung, ja Vorlage des Ackermann-Dialogs betrachtet werden. Darin wird erst in der dritten Person die Allgewalt des Todes geschildert, wie es in einem Traktat eben der Brauch ist. Dann geht aber der Autor zur zweiten Person über. Und die Antworten des Todes erfolgen dann zum Teil in derselben Reihenfolge der Argumente wie in der Ackermann-Dichtung. Außerdem gab es noch im 14. Jahrhundert einen Dialogus Mortis cum Homine, also den Dialog des Todes mit einem Menschen. Ferner einen sehr verbreiteten spätantiken Dialog mit Seneca anklängen. Und der Refrain jeder der Strophe lautete Amisi bonam uxorem, eine gute Gattin habe ich verloren. Immer am Ende einer Strophe. Das mögen alles dichterische Vorlagen gewesen sein, die den Johannes von Sarz beeindruckt und beeinflusst haben. Anregungen für den Dichter mögen aber auch die mittelalterlichen Bilderbögen der Todestänze gewesen sein, die auch kleine Texte dabei stehen hatten. So viel also über die literarischen Vorgänger und Vorbilder. Aber weit mehr Interesse erregte in der Zunft der Germanisten die Kontroverse um die Frage, ob der Ackermann denn mehr dem deutschen Mittelalter oder dem aus Italien in Böhmen eindringenden Humanismus verpflichtet war. Der bedeutende Gelehrte Konrad Burdach sah in den 20er Jahren im Ackermann das erste literarische Zeugnis einer humanistischen Grundhaltung in Deutschland. Der Streit zwischen Ackermann und Tod sei ein Streit zwischen alter und neuer Zeit. Der Mensch strebe ein neues Verhältnis zu Gott an, der Dichter aber sei ein Renaissance-Mensch. Gegen Burdach und seine Überschätzung des lateinischen Einflusses wandte sich nun seit 1935 Arthur Hübner, und da will ich gleich einflechten, 1935 war natürlich eine besondere Zeit, es war die Zeit des Dritten Reiches. Und wenn nun Arthur Hübner an diesem Werk das Deutsche, Heimische und Mittelalterliche betont hat, so war es leicht oder verführerisch, später dann zu sagen, ja, der hat halt aus dem Geist dieser Zeit, wo man das Deutsche über alles setzte, geurteilt. Der Dichter habe ganz an geistigen und literarischen Leben seiner deutschen Heimat teilgenommen. Allerdings greife er nicht auf den klassischen Minnesang zurück, sondern auf das Gesellschaftslied eben seiner Zeit. Und besonders sei er mit dem Meistersang vertraut gewesen. Der Spruchdichter Heinrich von Mügeln sei ihm das wichtigste Vorbild gewesen. Man muss ja auch sagen, der Arthur Hübner war wie kein anderer ein Kenner des Spätmittelalters. Die Texte dieses Spätmittelalters, die sind ja oft nur zweit- oder drittrangig. Und da gab es nicht so viele Germanisten, die die so genau kannten. Da gibt es einen gewissen Freidank, Freidanksbescheidenheit. Das ist ein Sammelsurium von Sprüchen und von Liedern, wie überhaupt die Pseudonyme bei diesen Autoren vorherrschend. Ein anderer heißt nämlich der Renner. Das ist also heute ja wieder ein beliebtes, übliches Wort in der literarischen Szene. Ein Buch ist ein Renner, sagt man ja heute auch wieder. Das Frauenideal des Dichters habe bürgerliche, weniger höfische Färbung. Nicht die Frau des anderen wird besungen, wie im Minnesang, sondern die gute Haus- und Ehefrau. Und wenn der Tod Frauenschelte betreibe, so kämen seine Motive aus dem niederen Schwank und dem zeitgenössischen Fasnachtsspiel. Der Dichter kenne auch die derbste Dichtung seiner Zeit. Umgekehrt gehe seine Frauenschwärmerei auf die Lied- und Spruchdichtung des 14. Jahrhunderts, besonders auf den damals populären Spruchdichter Heinrich von Meißen, der sich selber den Ehrennamen zulegte, Frauenlob. Hier ist natürlich aber auch das Buch der Liebkosung von Johannes von Neumarkt zu nennen. Die entscheidende Erkenntnis Arthur Hübners ist die: Zwar ist Johannes von Saatz schon vom Geist der Renaissance berührt, wie er sein lateinischer Brief beweist, aber kennzeichnend für ihn ist ein Ineinander von Heimischem und Fremdem. Selbst antike Sentenzen, Anspielungen und Bildungsbrocken müssen nicht auf dem Umweg über das gelehrte Italien in die Ackermann-Dichtung gekommen sein, auch nicht aus der eigenen Lektüre lateinischer Autoren, sondern aus dem Bildungsgut zeitgenössischer deutscher Poeten, wo die Antike immer auch präsent war, so in so abgeschlossenen Brocken. Das Neue an dieser deutsch-böhmischen Dichtung, so Professor Hübner, ist die rhetorische Form, die sparsame Sentenz und geschliffene Antithese sowie die Rhythmisierung der Sätze. Über der ganzen Dichtung liegt ein Maß und Adel der Form. Der Professor Burdach, der vor dieser Erkenntnis schon gestorben war, der konnte den 1933 entdeckten lateinischen Wiebungsbrief ja gar nicht kennen. Wohl aber hat sich Hübner durch diesen bestätigt gefühlt. Und bis zum heutigen Tag hat sich Hübners Deutung durchgesetzt. Nun aber, meine verehrten Damen und Herren, wollen wir doch die am Dialog Beteiligten, den armen Witwer und seinen Widersacher, doch hauptsächlich selbst sprechen lassen. Der antithetische Aufbau bringt es mit sich, dass jede Seite jeweils eine zugespitzte Position gegen die andere einnimmt. Humanität, Ehre und Würde des Menschen werden also vom Ackermann ins Feld geführt. Die Gegenargumente des Todes, ich habe schon gesagt, sind nun allerdings oft auch im Sinne der Humanität. Insgesamt vertreten sie den Aspekt unveränderlicher Tatsachen des Lebens, während der Witwer sein früheres Eheleben doch mehr in idealistischem Licht sieht. Beide Sichtweisen sind ja auch unserer menschlichen Existenz angemessen. Wir selber müssen eine Synthese zwischen Realismus und Idealismus fast jeden Tag finden. Der Tod begreift den Ackermann sehr wohl als Vertreter der gesamten Menschheit, ja sogar als den Menschen schlechthin. Dies zeigt er eindrucksvoll im 18. Kapitel, wo er einen Streifzug durch allerlei Begebenheiten der Weltgeschichte unternimmt und dabei bei all den genannten historischen Persönlichkeiten das Wort Du verwendet, als wäre dieser Mann der Geschichte identisch mit dem Ackermann. In seiner nächsten Rede führt der Tod zwei wichtige Argumente gegen die Anklage des leidgeprüften Ackermanns an. 19. Kapitel. Alle Menschen, sagt er, auch die stärksten, weisesten und gelehrtesten, sind nach dem Willen ihres Schöpfers sterblich und alle haben bisher ein Ende genommen. Jeder kommt dran, muss ein jeglicher sprechen. Übrigens auch du. Und ein zweites Argument fügt der Tod gleich dazu. Gar nichts wert ist dein Klagen. Es hilft dir doch zu nichts. Es erhebt sich aus einem stumpfen Sinn. Hier leistet der angeblich böse Widersacher dem Kläger geradezu Lebenshilfe. So wird das Gespräch immer argumentativer und vernunftbetonter. Obwohl die Emotionen des Ackermanns nicht versiegen wollen. Er idealisiert die Verlorene immer und immer wieder. Für all mein Leiden und Ungemach war sie mein wirksames Heilungskraut. Gottes Dienerin, meines Willens Wirkerin, meines Leibes Betreuerin, meiner Ehre und ihrer Ehre Wächterin, war sie tags und nächtlicher Zeit unverdrossen. Was ihr anvertraut ward, wird von ihr heil, sauber gelassen, niemals versehrt, oft vermehrt an mich zurückgereicht. Nach einer so stolzen Bilanz bietet der Tod halb ironische Trostgründe an. Ich paraphrasiere seine Antwort. Sag mir einmal, hast du dein Weib so gut vorgefunden oder erst so gut gemacht? War sie von Anfang an so gut, so wird es für dich wohl noch viele andere guten Weiber geben. Hast du sie aber erst dazu gemacht, so scheinst du ja geradezu ein Meister in der Frauenbehandlung zu sein. Dann wirst du gewiss auch eine zweite Frau in diesen Idealzustand versetzen können. Aber es kommt noch besser. Im weiteren Verlauf des Gesprächs schlüpft der Tod gar in die Rolle des Psychotherapeuten und des theologischen Seelsorgers. Die Verstorbene, so sagt er, sei von ihm billig und barmherzig behandelt worden, als er sie in fröhlicher Jugend, in stolzer Schönheit und bester Würde geholt habe. Denn alle Weltweisen stimmen darin überein, es sei am besten zu sterben, wenn's am besten ist zu leben. Offenbar hat der Dichter dieses Argument den Lucilius-Briefen des Philosophen Seneca entnommen, den er auch sonst hochschätzt. Und weiter sagt er, wer in Krankheit und in Alter zu sterben begehrt, der sei nicht wohl gestorben, denn schon war ihm das Leben zu lang. Seine Selige habe doch nur dieses glänzende Elend verlassen müssen, damit sie zu Gottes Freude immerwährendem Leben und zu unendlicher Ruhe als Lohn ihres Dienstes gelange. Den römischen Autor Seneca mag Johannes von Sardes, wie es scheint, wirklich im Original gelesen zu haben. Wenn dies auch nicht bei jeder Zitierung eines anderen römischen oder griechischen Autors zutreffen wird. Im Übrigen spottet ja der Tod teilweise über die Weisheit des Altertums, für die er ein Sammelsurium von gescheiten Männern aufbietet und unter anderem wiederum Seneca als den fruchtlosen Lehrer des Kaisers Nero. Seneca hat ja den jungen Nero so erziehen sollen zu einem idealen Kaiser, was ihm aber gründlich misslungen ist. Alle diese Supergescheiden hätten das Sterben nicht aus der Welt schaffen können. Dann aber bestätigen umgekehrt ihm die Weltweisen auch wieder, dass Hinfälligkeit von Geburt an das Gesetz der Menschen ist. Hier sind sie nun für ihn wieder weise. Und auch hier wieder beglaubigt ihm das Seneca, wie er feststellt, der in seinem Bade sterben wollte. Die Sache war so, dass er von Kaiser Nero zum Tod verurteilt wurde.
aber er durfte sich seine Todesart selber auswählen. Und dann hat er es nicht ganz geschickt angestellt, in seinem Dampfbad sich das Leben zu nehmen, was in Wirklichkeit eine furchtbare Tortur für ihn war. Und dann kommt noch einer, von dem Sie vielleicht noch nie was gehört haben, Hermes. Nicht der Gott Hermes, Hermes der Weltweise. Eine Figur der Spätantike, Hermes Trismegistos. Der lehrte sogar, dass sich ein Mann hüten solle vor schönen Frauen. Und erläutert das so, was schön ist, ist schwer zu behalten, weil alle Leute es haben wollen. Was dagegen scheußlich ist, das muss einer unter Leiden behalten, weil es alle anderen Leute missachten. So geht das also in diesem Dialog hin und her. Und man muss im Eifer des Gefechts nicht alle Argumente auf die Goldwaage legen. Und trotz allem flackert immer wieder das unstillbare Herzeleid des Ackermanns auf. Da kann er plötzlich nicht mehr an sich halten. Nie gab es, ruft er aus, einen so bösen Mann wie dich. 21. Kapitel. Und fast in derselben Weise, im selben Atemzug bittet er ihn, ratet mir doch, helfet und sorget, wie ich so schweres Leid von Herzen wälzen kann. Und wie die Kinder einer solchen reinen Mutter Ersatz erhalten, weil ich sonst unmutig und sie immer traurig bleiben müssen. Hilfe, Ratschlag und Schadentilgung seid ihr mir ja schuldig, denn ihr habt uns getan den Schaden. Das sind jetzt natürlich neue Töne. Und der Tod hat es nun leicht zu sagen, er rate ihm doch schon die ganze Zeit. Aber der Tod bemüht obendrein den Griechen Aristoteles. Der habe logisch nachgewiesen, dass Liebe eben nicht ohne Leid sein könne. Die unerwartet milden Worte des Todes lassen nun den Ackermann nicht unbeeindruckt. Er weiß den Tod, das ist hier ganz seltsam, ausgerechnet auf die Kindererziehung der alten Römer hin. Angeblich hätten diese ihre Kinder durch Turniere, Fechten, Tanzen, Wettlauf, Springen und allerlei heiteren Anstand zu Freude, Liebe, Wonne und Kurzweil erzogen. An dieser Pädagogik solle sich der Tod ein Beispiel nehmen und ihm womöglich noch herzlicher raten. Mit seinem Schmusekurs erreicht der Ackermann aber das genaue Gegenteil. Für ein Programm Friede, Freude, Eierkuchen ist er nicht zu haben. Im 24. Kapitel greift er nun mit ungeahnter Brutalität das Selbstwertgefühl des Ackermanns und damit des Menschen an. Wobei er scheinheiligerweise nicht vergisst, die reinen Frauen mögen seine Wortwahl, möchte er wegen seiner Wortwahl um Nachsicht bitten. Das möchte ich natürlich hier in diesem Saal auch getan haben. Ein Mensch, sagt der Tod, wird in Sünden empfangen, mit unreinem, ungenannten Unflat, in mütterlichem Leibe genährt, nacket geboren und ist ein besmierter Binstock. Also das ist ein Bienenkorb, der mit Lehm beschmiert ist. Ein ganzer Unflat, ein unreiner Mist, ein Kotfaß, eine Wurmspeise, ein Stankhaus, ein unlustiger Spülzuber, ein faules Ass, ein Schimmelkast, ein bodenloser Sack, ein locherrette Tasche, ein Blasebalg, ein geitiges Lund, Das ist so wie ein eitriger Schlund. Ein stinkender Leimtiegel, ein übel riechender Harnkrug, ein übel schmeckender Eimer, ein betrüglicher Tockenschein. Das ist von der Sprache her ein interessantes Wort. Manche im Allgäu wissen, was eine Doggernandel ist. Das ist eine Puppe. Und im Mittelhochdeutschen bedeutet die Puppe Tocke. Tocke. Und das ist eben der Tockenschein. Das ist nur der Schein einer Puppe. Ein gemalter Begräbnis. Das ist eigentlich aus der Bibel entnommen, was Jesus über die Pharisäer sagt. Ich habe jetzt die Liste abgekürzt. Aber, meine Damen und Herren, es kommt noch härter. Es höre, wer da wolle. Ein jeglicher, ganz geschaffener Mensch besitzt 9 Löcher in seinem Körper. Und aus diesen fließet so unmöglicher und unreiner Unflat, dass es Unreineres nicht geben kann. So schönen Menschen erblicktest du nie, hättest du eines Luchses Augen und könntest ihn inwendig durchschauen, dir würde davor ekeln. Drum nimm und zieh ab dem schönsten Weibe des Schneiders Zutat. So siehst du eine schmähliche Puppe und schnell verwelkende Blume und kurz nur dauernde Glanz und einen bald verfaulenden Erdenklumpen. Zeig mir nur eine Handvoll Schönheit aller schönen Frauen, die vor 100 Jahren lebten auf Erden. Ausgenommen natürlich die Gemalten an den Wänden. Und nimm dafür des Kaisers Krone zu eigen. Das war eine Redensart, wenn man von jemandem etwas Unmögliches verlangte, sagte man, du bekommst dafür des Kaisers Krone. Aber Gemach, auf solche Schmähungen ist der Ackermann mit einer Antwort nicht verlegen. Er wartet geradezu nur darauf. Gegen das vom Tod entworfene menschliche Zerrbild setzt er das lichtvolle Menschenbild aus dem 20. Kapitel des Buches der Liebkosung. Der Anfang ist fast wörtlich entnommen. Im Übrigen beschreibt der Dichter hier den ganzheitlichen Menschen mit Leib, Geist und Sinnen. Lasst, Herr Tod, von eurem unnütz kläffen. Ihr schändet Gottes allerschönstes Geschöpf. Engel, Teufel, Schrätlein, Klageeulen, das sind Geister. In Gottes Zwang gehalten, die Menschen aber sind die allerhöchste, die allergenaueste und die allerfreieste Gottesschöpfung. Nach eigenem Bildnis hat sie Gott geformt, wie er auch selbst beim ersten Schöpfungstag ausgesprochen. Wo hat ein Schöpfer geschaffen, je solch schöne und reiche Schöpfung? Einen so schöpfungsreichen, feinen Gloss. Das Wort Gloss, das da immer wieder vorkommt, bedeutet natürlich diese Herstellungsweise des Menschen aus Lehm. Wie eines Menschen Haupt ist. In ihm ist künstlereiche Kunst. Allein Gott nur gleich zu werden verborgen. Da ist des Auges Apfel, der Gesichtssinn, das allergewisseste Werkzeug, meisterhaft, nach der Art des Spiegels geschaffen, bis an des Himmels klare Greise schafft es Sicht. Da ist in den Ohren für die Ferne geschaffenes Hören, ganz und gar mit einem dünnen Häutchen vergittert, zu Prüfung und Halt des Unterschieds vielerlei lieblicher Töne. Da ist in der Nase Geruch, durch 2 Löcher ein- und ausgehend, gar sinnvoll innen gezimmert. Wunderbar sprachschöpferisch immer wieder. Zu behaglicher Besänftigung alles lustvollen und wonnesamen Duftes. Der da ist Seelennahrung, Das sind in dem Munde Zähne, aller Leibnahrung tägliche zermahlende Einpacker. Das ist geradezu genial. Dazu der Zunge, dünnes Blatt, den Menschen zur Kenntnis bringend, ganz des Menschen Meinung. Da ist des Geschmacks von allerlei Speisen lustvolle Prüfung. Dazu ist in dem Kopfe aus Herzensgrund kommendes Denken. Allein der Mensch nur ist teilhaftig der Vernunft, des kostbaren Schatzes. Er allein ist der schöne Kloss, dem ein Gleiches niemand als Gott zu schaffen weiß, darin zierliche Schöpfungstat, alle Kunst und Meisterschaft mit Weisheit sind geschaffen. Lasst fahren doch, Herr Tod, ihr seid des Menschen Feind, weshalb ihr nichts Gutes von ihm sprecht. Das ist nun wahrlich ein Hohelied der leibseelischen Würde des Menschen und damit auch das Hohelied des frühen Humanismus in Böhmen. Professor Burdach, der erste große Erforscher der Ackermann-Dichtung, sieht in diesem Kapitel 25 das Meisterstück des Dichters. Merkwürdig ist trotzdem, dass der Tod, der doch in der ersten Hälfte des Gesprächs so souverän die Naturgesetze hochhält, nun gegen Ende der Dichtung unser Dasein so maßlos schlecht macht und dadurch seinem Kontrahenten wohl die schönsten Steilvorlagen liefert. So auch im nächsten Kapitel. Er lässt an den sieben Künsten des Menschen nichts Gutes und bringt diese außerdem in eine anrüchige Gesellschaft von schwarz- und abergläubischen Pseudokünstlern, die zum Teil angeblich aus Kinderdärmen oder gar Auerhennendärmen die Zukunft lesen wollen. Letzten Endes ist das reiner Spott auf das System der Künste im Mittelalter. Vergebens bittet ihn der Kläger, seinen Unsinn zu beenden und ihn lieber zu helfen, seine Trauer zu lindern. Aber erneut spielt der Tod den Zyniker und unternimmt nunmehr eine rufschädigende Attacke auf praktisch alle Ehefrauen. Diese Art von Humor auf Kosten des weiblichen Geschlechtes kommt übrigens in allen möglichen Kabarets, Karneval und so weiter, auch heute noch gut an. Und ich habe beobachtet, dass gerade Frauen über so eine übertriebene Frauenschelte besonders lachen müssen. Im 14. und 15. Jahrhundert hat sowohl der Meistersang als auch die Spruchdichtung und das Fasnachtsspiel vor allem diese halb ernste, halb lustige Invektive betrieben. Das hat sich fortgesetzt bis zu dem Nürnberger Hans Sachs zur Zeit Luthers. Der Tod hebt also an. Ein beweibter Mann hat Donner, Hagel, Füchse und Schlangen alle Tage in seinem Hause. Ein Weib trachtet alle Tage danach, dass sie Mann werde. Will er dies, so will sie das. Will er hierhin, so will sie dorthin. Solchen Treibens wird er satt alle Tage. Trügen, listen, schmeicheln, spinnen, liebkosen und gegenkläffen, lachen, weinen, kann sie alles im gleichen Augenblicke. Angeboren ist es ihr. Krank zur Arbeit ist sie, gesund zur Wollust. Dazu zahm und wild auch sie ist, wenn es ihr so passt. Zu Ausreden bedarf sie keines Ratgebers. Gebotene Dinge nicht zu tun, verbotene zu tun, ist ihr Streben ständig. Das ist ihr zu süß, das ist ihr zu sauer. Das ist ihr zu viel, das ist ihr zu wenig. Nun ist es zu früh, nun ist es zu spät. Derart wird alles getadelt. Lobt sie aber irgendwas, Das muss mit Schanden erst gedrechselt worden sein. Ferner ist ihr Loben oft mit Gespött untermischt. Einen Mann, der in der Ehe lebt, den kann kein Mittel mehr erretten. Ist er zu gütig? Ist er zu streng? Für beides wird er mit Schaden gestraft. Es sei denn, er sei halbgütig oder halbstreng. Auch dann hilft ihm aber kein Mittel. Alle Tage neue Zumutungen oder Keifen. Jeden Monat neuen hässlichen Unflat oder Griesgram. Jedes Jahr neue Kleider. Das war damals offenbar allzu viel. Sonst Tag aus, Tag ein nur zanken muss ein beweibter Mann haben. Er vermähle sich mit wem er wolle. Der Nächte Ärger aber sei ganz übergangen. Infolge unseres Alters schämen wir uns. Schonten wir nicht die vornehmen Damen, von den Unvornehmen wüssten wir noch viel mehr zu singen und zu sagen. Der Ackermann indes lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen, seinem Feind ein besseres Frauenbild entgegenzustellen. Dieses aber ist das höfische Frauenbild der Blütezeit des Minnesangs um 1200. Walter von der Vogelweide hat in seiner Ode »So die Blumen aus dem Grase dringend« die herrliche Natur eines Maienmorgens besungen. Daraufhin stellt er die Frage, ob Gottes Schöpfung wohl noch etwas Schöneres als dieses Naturschauspiel hervorgebracht werden könnte. Und er antwortet gleich selbst, oh ja, wenn eine schöne, edle Frau, höfisch gekleidet und höfisch gesittet, über eine solche Wiese schreitet, um ein Fest fröhlicher Menschen zu besuchen, dann ist es, als ob die Sonne die Sterne erbleichen lässt. Dann können wir nur noch mit offenem Mund staunen. Da heißt es so schön am Schluss seines Gedichtes, wir lassen alle Blumen stehen und kapfen an das werte Wieb. Kapfen ist natürlich unser Gaffen, und das heißt eigentlich mit offenem Mund staunen. Aber so wie dieses Idealbild der Ackermann-Rede eingefügt ist, stammt es nicht direkt, leider Gottes möchte man sagen, nicht direkt aus Walters Zeit. So weit hat er nicht zurückgegriffen. Sie werden gleich hören, wie trocken dieses frauenfreundliche Plädoyer klingt. Die späteren Spruch- und Lieddichter haben es Johannes von Saatz vermittelt. Und deren Poesie war bürgerlich und handwerklich. Besonders ein gewisser Heinrich von Meißen, den ich schon mal genannt habe, hat bis ins 14. Jahrhundert den Minnesang weitergetragen unter seinem Künstlernamen Frauenlob. Aus dem Mund des Ackermanns klingt das hohe Lied der Frau also so. In manch eines weisen Meisters Belehrung findet man Meisters Belehrung, das Meistersang, dass ohne Weibeshilfe keinem kann je zu Glück verholfen werden. Mit solcher Wahrheit hat Philosophia, die weise Meisterin, den Römer Poetius sanft gebettet. Da muss ich noch einfügen, die Tröstungen der Philosophie des spätrömischen Philosophen Poetius waren ein ganz wichtiges Buch, auch für das ganze Mittelalter. Poetius wurde ungerechterweise unter der Herrschaft des Theoderichs ins Gefängnis eingeliefert. Und da beschreibt er, wie eine allegorische Frauensperson als Philosophie ihm Trostgründe vorbringt, die ganze Nacht hindurch. Und es ist auch wieder so typisch, noch so mittelalterlich, dass sogar eine Allegorie eines geistigen Begriffes ganz flott zu den weiblichen Personen hinzugezählt wird. Es gibt nicht Mannessitte, die sich nicht zum Vorbild nahm, Frauensitte. Man sage, was man wolle, ein sittsames, schönes, keusches und an Ehren tadelfreies Weib geht vor alle irdischen Augenweide. Solch mannhaften Mann erblickte ich nie, der rechten Sinn erlangte, ohne dass er von Frauenhilfe geleitet war. Wo der guten Sammelplatz ist, da sieht man dies alle Tage, auf allen Plätzen, an allen Höfen, in allen Turnieren, auf allen Kriegszügen tun die Frauen stets das Beste. Da gerät er wieder aus dem Bild seiner Zeit zurück in das ältere Mittelalter. Wer in Frauendienste lebt, der muss von aller Missetat lassen. Rechte Zucht und Ehre lehren die Frauen in ihrer Schule. Irdische Freuden kommen nur von Frauen. Eines edlen Weibes Fingerdrohen straft und erzieht weit mehr einen guten Mann als Waffen. Kurz, aller Welt Erhalterin, Stütze und Mehrerin sind die edlen Frauen. Man wird ein bisschen an ein Wort von Goethe erinnert. Willst du genau erfahren, was sich ziemt, so frage nur bei edlen Frauen an. Der Tod bleibt davon unbeeindruckt und fährt fort, alles irdische Leben zu verunglimpfen. Im Ganzen, so argumentiert er in seiner vorletzten Rede, lassen sich die Menschen nur von dreierlei Begierden leiten. Alles andere ist Schwindel. Erstens die Wollust, also der Geschlechtstrieb. Zweitens die Habgier. Und drittens die Ruhmsucht. Alles ist eitel. Von edlen Motiven kann auf Erden keine Rede sein. Personen der Weltgeschichte werden als Beispiele aufgezählt. Und hier ist es wieder bezeichnend, dass er wie Graut und Rüben Sagengestalten, Kriegshelden und Geisteshelden durcheinander wirbelt. So ist es eben mittelalterlicher Brauch. Aufhorchen lassen freilich am Ende die Namen von Aristoteles und Avicenna. Nun, Aristoteles war natürlich ein bekannter Name unter den Gelehrten, aber auch Avicenna, diesen Namen kannten doch nicht alle. Und dass der hier von letzten Endes von Johannes von Sarz genannt wird, mag schon eine tiefere Bedeutung haben. Denn dieser Avicenna war das größte und verdienstvollste Universalgenie des Islam, gestorben 1037. Und als Vermittler altgriechischer Literatur im Abendland löste er die Initialzündung zum frühesten Humanismus italienischer Philologen aus. Das Streitgespräch neigt sich dem Ende zu. Man spürt, wie der Kläger müde wird, wie ihm die Argumente ausgehen. Er bietet Platon auf, aber in einem ganz verunglückten Zitat. Umso eindrucksvoller ist das leidenschaftliche Plädoyer, mit dem der Tod das ganze Duell beschließt. Im vorvorigen Vortrag hat uns der Herr Pfarrer Bohneberger dieses Zitat auch schon vorgetragen. Es geht nämlich über die Gemeinplätze der Vergänglichkeit hinaus. Der Tod behauptet nicht weniger, als dass die historische Jetztzeit, die Gegenwart, eine Zeitenwende und Ära des Verfalls ankündige. Er beurteilt also die damalige Zeitspanne so, wie ich es eingangs angedeutet habe. Das Jahr 1400 und damit der weitere Verlauf des 15. Jahrhunderts schärft unter den Menschen das Bewusstsein der Allgewalt des Todes, des Verfalls und des Untergangs. Es wird das Jahrhundert der Pest, der Todestänze und endlich des Terrors in Böhmen sein. Die Hussiten werden das Deutschtum in Böhmen austilgen und ihren Schrecken weit über die böhmischen Grenzen hinaustragen. Und so lauten die unheilschwangeren Worte des Todes. Die Erde und alles, was darauf ist, steht auf unfesten Grund gebaut. In dieser Zeit ist sie schwankend geworden, denn alle Dinge haben sich verkehrt. Das Hintere nach vorn, das Vordere nach hinten, das Untere nach oben, das Obere nach unten. Das Falsche in das Rechte in das Falsche hat die größte Menge des Volkes gewendet. In Feuersflammenstetigkeit ist von uns das menschliche Geschlecht nun gestoßen, Sonnenschein zu greifen und einen guten und treuen, hilfsbereiten Freund zu finden, ist nahezu gleich möglich auf der Erde heute. Alle Menschen sind mehr zum Bösen als zum Guten geeignet. Tut aber irgendwer Gutes, so tut er's vor uns sich fürchtend. Aber der Tod zieht auch appellartig seine Folgerungen. In breiter realistischer Schilderung geißelt er vor allem Habsucht und Raffsucht der Menschen. Mit Kriegen und Rauben, so sagt er, gewinnen sie ihren Reichtum. Denn je mehr man besitzt, desto mehr man sich raubet. Genauso hat es der große Prediger des Mittelalters, Berthold von Regensburg, schon im 13. Jahrhundert in seinen 71 erhaltenen deutschen Reden gesagt, die bis zum Ende des Mittelalters immer wieder in Handschriften verbreitet worden sind. Der Tod also wird zum Bußprediger. Das Raffen und Rauben führt letztlich zu einem Überhandnehmen von Ängsten, Trübsal, Leiden, Sorgen, Schmerzenszeiten, Krankheiten, Trauer, Mühsal, Betrübnis, Jammer, Kummer und Widerwärtigkeiten. O leidvolle Zukunftsaussichten! Wie schlecht behandeln euch die Toren! Und wenn es dann zu spät ist, dann wollen sie noch fromm werden. Zum Schluss aber richtet sich die Mahnung, den Frieden zu suchen und ein reines, lauteres Gewissen zu pflegen, auch an den Kläger, den Ackermann selbst. Zum Zeichen, dass er ihn richtig geraten haben, fordert er ihn jetzt auf, mit ihm gemeinsam vor Gott zu treten, vor den ewigen, großen und starken. Und das geht dann sehr schnell über die Bühne. Im 33. Kapitel, bei der Zahl 33 auch eine tiefere Bedeutung hat, im 33. Kapitel, dem letzten, spricht dann auf einmal Gott, der Herr. Er verkündet das Urteil im Rechtsstreit der beiden Seiten. Gott beginnt mit einem Gleichnis. Die vier Jahreszeiten hatten einmal einen törichten Wettstreit und sahen nicht, dass sie dem ewigen Gesetz von Vergehen und Werten unterliegen. Ähnlich töricht sei der Streit des Klägers mit dem beklagten Tod. Beide üben ihre Rechte nur auf Zeit aus, weil sie ihm von Gott geliehen, weil sie ihnen von ihm eben Gott geliehen sind. Dann stiftet Gott das versöhnende Urteil. Der Streit ist nicht ohne Rechtsgrund. Ihr beide habt wohl gefochten, denn einen zwingt sein Leid zum Klagen, den anderen die Anfechtung des Klägers, die Wahrheit zu sagen. Darum, Kläger, dir die Ehre, Tod, dir der Sieg. Denn jeder Mensch ist dem Tode das Leben, der Erde den Leib, uns aber die Seele zu geben verpflichtet. Nachdem Gott so gesprochen hat, fügt sich der leidgeprüfte Ackermann nicht nur lautlos diesem Urteil, sondern er blüht jetzt geradezu auf zu einem sprachgewaltigen Herold der Größe Gottes. Dem zähen, aufreibenden Streitgespräch folgt nämlich ein Gebet von hohen Gnaden. Ein Gebet in ganz hohen, hymnisch bewegten Stil, das zwar ganz den Geist des christlichen Mittelalters atmet, jedoch seinesgleichen sucht. Vor allem der durchgehende Rhythmus geht jedem Hörer ein. Es profitiert von der Formkunst der Antike, lebt aber ganz aus der Religiosität des Mittelalters, erfüllt von Demut, der Fähigkeit zu staunen. Es schließt mit einer Fürbitte für die verstorbene Ehefrau Margareta. Die Anfangsbuchstaben der Absätze macht der Dichter Johannes zu seinem und seiner Gattin Denkmal. Sie ergeben nämlich zusammen die Namen Johannes und Margareta. Hier die beiden ersten Abschnitte. Immer wachsender Wächter allen Weltlaufs, Gott aller Götter, wundermächtiger Herrscher aller Herrscher, allmächtiger Geist aller Geister, Fürst von allen Fürstentümern, Bronnen, aus dem alles Gutsein fließet, Heiliger aller Heiligen, Kronherr und die Kron, Lohnherr und der Lohn, Kurfürst, in dessen Kurfürstentum alle Kur ist. Wohl war dem, der Lehnspflicht von dir empfangen, der Engel Freude und Wonne, Prägung der allerhöchsten Formen, Greis und Jüngling ewiglich, erhöre mich. O Licht, das nicht empfängt erst fremdes Licht, Licht, das verfinstert und verdunkelt alles äußere Licht, Glanz, vor dem verschwindet aller andere Glanz, vor dem werden alle Lichter Finsternis, doch alle Finsternis Lichter, Licht, vor dem aller Glanz ein Schatten ist, dem aller Schatten erglänzet. Licht, das in dem Beginne gesprochen hat, es werde Licht. Feuer, das nicht erlöschend ewiglich brennet, Anfang und Ende, erhöre mich. Und nun noch einige Zeilen aus dem Finale des Gebets. Du Ursache jeder Sache, aller würdenreichster Ewiger, du Herr Jesus, empfange in deine Gnade den Geist, empfange gütiger die Seele meines sehr lieben Weibes, die ewige Ruhe gib ihr, mit ewigen Gnadentaue labe sie, unter dem Schatten deiner Flügel verbirg sie, Herrgott, in die vollkommene Fülle. Mich dauert, Margareta, mein auserwähltes Weib, gönne ihr, du gnadenreicher Herrgott, in deiner allmächtigen und ewigen Gottheit Spiegel sich ewig wehren zu sehen, beschauen und erfreuen, in der auch sich droben alle Engelchöre erleuchten. Abgesehen davon, dass in diesem Gebet die Frömmigkeit des Hochmittelalters spricht, das Faszinosum des Göttlichen löst unbedingte Unterwerfung und Ehrfurcht aus, fällt aber auch auf, dass das menschliche Leid nicht etwa als Folge menschlicher Sündhaftigkeit dargestellt wird. Übrigens geschieht das nirgends in der ganzen Dichtung. Und auch von Heiligenverehrung findet sich nirgends eine Spur. Erstaunlicherweise fehlt auch die Marienverehrung, wenn man doch an das Mariengebet denkt, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Einige haben daraus den Schluss gezogen, der Verfasser sei als Reiniger der christlichen Religion ein Vorläufer der Reformatoren des 16. Jahrhunderts gewesen. In Wirklichkeit waren auch hier wohl die antiken Formprinzipien des Dichters maßgeblich. Die dramaturgische Antithetik der drei agierenden Personen, Mensch, Tod und Gott, sollte glasklar vor Augen stehen, nichts davon ablenken. Im Übrigen hat Johannes von Saatz auch die Prosa bewusst gewählt. Hätte ich gleich am Anfang auch sagen können, der Tod selbst sagt im zweiten Kapitel zu ihm, deine Klage ist ohne Reimen und Tönen, denn du willst von deinem Anliegen nicht abweichen oder abschweifen. Nun noch zum Schluss ein Wort zum Nachleben des Ackermanns. Zum Nachleben wäre zu sagen, dass in Böhmen keine Handschrift von ihm gefunden wurde. Die Hussitenstürme des 15. Jahrhunderts haben die Spuren dieser Dichtung hinweggefegt. Allerdings haben wir eine tschechische Nachdichtung, wenn man sie so nennen kann. Denn Tkatlek, und Tkatlek heißt der Weber, ist also hier nicht ein Ackermann, sondern ein Weber, der aber das wahrhaft existenzielle Sujet des Ackermanns stark profanisiert. Denn der tschechische Weber klagt nicht über den Tod seiner Frau, sondern er klagt das personifizierte Unglück an, weil ihm seine Geliebte davongelaufen ist. Alle Handschriften, die wir haben, 16 an der Zahl, stammen aus dem südlichen Deutschland. Und natürlich gibt es dann, weil dann Gutenberg auch sehr bald darauf aufgetreten ist, auch viele frühen Drucke. Das wäre es also, was ich zu dem Ackermann zu sagen hatte heute. Ich hatte mir noch einiges andere notiert, aber es würde zu lang werden. Ich habe ohnehin die Zeit schon überdehnt und bitte Sie dafür um Verzeihung. Und ich danke Ihnen, dass Sie so aufmerksam zugehört haben. Ja. Mhm. Mhm.